Was halte ich davon, dass der Grüne Jugendvorstand zurückgetreten ist? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Und könnte ich mir vorstellen, in die Politik zu gehen? Diese und viele weitere eurer Fragen habe ich hier beantwortet. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um eure Fragen. 80.000 YouTube-Abonnenten haben wir mittlerweile, Jubiläum, und wie es sich dafür gehört, gibt es dafür kleines Dankeschön, ein längeres Q&A. Bevor wir zu euren Fragen kommen, möchte ich euch nochmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Auch hier gibt es mittlerweile 14.000 Leute, die mitlesen. Auch das freut und ehrt mich mega. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare und hin und wieder auch exklusive Leseproben, zum Beispiel hier von Heiner Flassbeck oder, wenn dieses Video draußen sein sollte, auch von Philippa Siegel-Glöckner und ihrem neuen Buch Gutes Geld. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne aus. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das über Geld für die Welt mit einem Abo machen. Geht schon ab 5 Euro im Monat. Oder beispielsweise über Steady. Die Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich bin euch natürlich sehr, sehr dankbar. So, und nun zu euren vielen Fragen. Alle kann ich nicht beantworten, wie das immer so ist. Ihr habt die eingereicht über Instagram. Vielen Dank dafür. Wenn ihr auf Instagram noch nicht folgt, Link gibt es in der Videobeschreibung. Und es lohnt sich tatsächlich, denn auf Instagram schaffe ich es tagesaktuell, Nachrichten zu kommentieren, wenn es denn Not tut. Es gibt kleine Einblicke in den Alltag, immer wieder Hinweise auf das, was so kommt, auf Veranstaltungen und sogar einen Broadcast-Channel mit Lesetipps. Da filtere ich ein bisschen aus der großen, weiten Nachrichtenlandschaft, was in Sachen Wirtschaft und Politik so wichtig ist, und teile es mit euch. Wir gehen aber rein, und die erste Frage ist: Was war deine Motivation, Volkswirt zu werden? Welche Hürden hattest du? Meine Motivation war tatsächlich, dass ich als Unternehmensberater gearbeitet habe und gecheckt habe, das ist ein absolutes Nullsummenspiel, was ich hier mache. Wenn ich für bessere Einkaufskonditionen von dem Unternehmen, was ich dann beraten habe, sorge, heißt das nur, die sparen ein bisschen, das andere verdient aber auch weniger. Also linke Tasche, rechte Tasche. Mich hat mehr interessiert, wie kann denn die Wirtschaft als Ganzes, nicht ein Unternehmen, sondern quasi alle Unternehmen samt ihren Belegschaften etc. besser werden, reicher werden, für mehr Wohlstand sorgen. Und deswegen hat es mich dann zur Volkswirtschaft getrieben. Und das habe ich bis heute keinen Tag bereut. Wenngleich, ich finde, auch Betriebswirtschaft studiert zu haben und sowohl als Einkaufsberater als auch selber als Einkäufer gearbeitet zu haben, hilft mir in vielen Momenten. Dann wird gefragt, was ist aus dem Spahn-Masken-Debakel geworden und warum interessiert das niemanden mehr? Ja, gute Frage, ist wirklich ein Debakel. Also EY, die Unternehmensberater, die kassieren noch immer Beraterhonorare, die werden sich freuen. Gleichzeitig gibt es noch ganz, ganz viele geprellte Lieferanten, die Prozesse führen vor Gericht gegen den Staat. Bis zu 3 Milliarden Euro Schadensersatz droht da. Darüber habe ich zuletzt im Newsletter einen Artikel geschrieben. Und zwar hier, das verzeihe ich Ihnen nicht, Herr Spahn, lautet der. Neue Gerichtsurteile zeigen, Spahn hat bei der Maskenbeschaffung Lieferanten um Milliarden geprellt, aber Berater und sein Netzwerk reich gemacht. Den empfehle ich dazu. Der hat ja auch überteuerte Masken gekauft. Da gab es zuletzt aus einem Schweizer Gerichtsprozess pikante Chat-Leaks, nämlich von den Ebenmix-Geschäftsmännern, den Ebenmix-Millionären. Ebenmix, eine Händlerfirma aus der Schweiz, die Masken überteuert verkauft hat und sogar noch an Jens Spahn, an den Bundesregierung verkauft hat, zu teureren Preisen, als Jens Spahn eigentlich mit seinem Chaos-Open-House-Verfahren bekommen hat und ja längst mit Masken überschüttet war. Sehr pikant, sehr interessant. Ich empfehle den Artikel. Wie funktioniert ein Rentensystem in der MMT? Ja, also genauso wie es jetzt funktioniert. Die MMT ist ja kein Regime, was man anwendet, sondern nur eine Linse, wie eine Brille, die uns hilft, die Wirtschaft ein bisschen besser zu verstehen. In der MMT, oder wenn man durch die MMT-Brille schaut, würde man verstehen, das Rentenproblem ist kein Geldproblem, denn Geld kann man ja immer erzeugen. Das Rentenproblem ist vielmehr ein Versorgungsproblem. Ja, wenn es immer mehr Rentner und immer weniger Erwerbstätige gibt, dann wird es schwieriger, genauso viele Güter und Dienstleistungen herzustellen, denn es gibt weniger, die herstellen, und mehr, die nicht herstellen, aber konsumieren wollen, die Rentner nämlich. Und das muss man lösen. Und wie löst man das? Nun, man muss produktiver werden, Dafür muss man investieren, dafür muss man innovieren und man muss vor allem alle Ressourcen, die man hat, ausnutzen. Also für Vollbeschäftigungspolitik sorgen. Sowas wie die Aktienrente sorgt nicht für Vollbeschäftigungspolitik, sondern für Sparanreize. Sparen heißt, man zieht der Wirtschaft Geld, man zieht dem Wirtschaftskreislauf Geld und das ist eher hinderlich. Deshalb sowas wie die Aktienrente keine MMT-Lösung. Viele regen sich auf darüber, dass es ja einen großen Zuschuss gibt, über 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt in den Rententopf. Darüber kann ich mich nicht aufregen. Das einzige Problem ist, dass das natürlich den Spielraum unter der Schuldenbremse verkleinert. Wer aber die MMT versteht, ja, der weiß, eine Schuldenbremse ist ohnehin gottlos. Da müsste man also ansetzen. Welchen Gedanken ich ganz interessant finde, kann ich hier nur anreißen, habe ich in meinem Buch Mythos Geldknappheit ausführlich mal debattiert, ist, dass wir die Rente nicht mehr als Versicherungsleistung machen, sondern einfach als staatliche Leistung, also komplett aus dem Bundeshaushalt bezahlen. Und die Rentenversicherungsbeiträge, die fallen ja dann komplett weg, weil man es nicht mehr als Versicherung hat, auf die Einkommenssteuer überwälzen. Der Vorteil, bei der Einkommenssteuer gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze. Wer mehr verdient, zahlt dann auch entsprechend mehr ein. Und das Ganze wäre deutlich fairer, weil es Normalverdiener nicht so sehr belastet. Und dann kommt auch nie mehr die Frage auf, oh, ist der Rententopf leer, können wir uns überhaupt noch Renten leisten? Denn dann ist ja klar, wenn der Staat es garantiert, dass es aus dem Bundeshaushalt kommt, dann gibt es immer, immer, immer genug Geld. Ja, wäre einfacher, hätte viele Vorteile. Die Renten sollten natürlich trotzdem individuell sein. Ja, je nachdem, wie viel man verdient hat, sollte auch die Rente daran angepasst sein. Oh, dann eine ganz sensible Frage. Wie viel bezahlt dir Bäcker Lutze für deine Promo? Ich kann alle Bäcker Lutzes in diesem Land nur beglückwünschen, denn die kriegen die Promo tatsächlich gratis. Es ist lustig, dass dieses Bäcker Lutze-Meme sich so etabliert hat. Als ich mit YouTube angefangen habe, irgendwie so 6. oder 7. Video, Gott, die Videos will ich auch heute nicht mehr sehen, bodenlos, habe ich ein einfaches Beispiel gesucht und bin ich irgendwie auf Bäcker Lutze gekommen und seitdem bei Bäcker Lutze hängen geblieben. Und ja, jetzt hat er es so einiger Prominenz geschafft. Schön für alle Bäcker Lutzes. Ganz lustige Story. Ich wohne ja in Mönchengladbach, nicht mehr in Berlin. Als ich zuletzt zum Bäcker gegangen bin, sonntags morgens mit meinen 2 Hunden, schön noch mit Schlafsand in den Augen und Joggingbooks an, komme ich zum Bäcker und zum Bäcker meines Vertrauens und will halt Brötchen holen. Und auf einmal spricht mich der Verkäufer an und sagt, ich dachte, du gehst immer zu Bäcker Lutze, und hat mich da also erkannt. Also das war sehr, sehr lustig. Weil ich so verpennt war, habe ich noch 2 Sekunden gebraucht, um das zu checken. Und habe dann gesagt, ja, ja, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Das führt mich übrigens auch zu einer anderen Frage, ob ich mich selbst als Sozialist bezeichnen würde. Und nein, das würde ich nicht. Immer schwierig, was damit wirklich gemeint ist. Also Sozialdemokrat, da fühle ich mich wohler mit, weil in Sozialisten sehr viel reininterpretiert wird, was ich nicht gut finde. Ich bin komplett gegen Planwirtschaft, auch wenn ich finde, der Staat sollte in manchen Bereichen einen größeren Einfluss haben. Das ja, aber bitte nicht die Marktwirtschaft komplett über Bord geben. Da schüttet man das Kind mit dem Bade aus, das sollte man nicht machen. Ja, also sowohl mit Karl Marx als auch mit Marxisten, modernen Marxisten, habe ich viele Probleme, vor allem wenn es um makroökonomische Zusammenhänge geht und um gute Finanz- und Wirtschaftspolitik. Von daher, da ist dann doch schon ein kleiner Unterschied. Wenngleich wir uns in den Zielen sehr häufig einig sind. Also das Leben für die breite Mehrheit, die arbeitende Bevölkerung, besser zu machen. So, ne? Deswegen da kein böses Blut, alles easy peasy. Nur wenn es um die ökonomische Analyse geht und um die Selbstbezeichnung und um die Marktwirtschaft, das sind wir dann auseinander. Aber ist ja auch okay. Dann kamen viele Fragen zum Rücktritt der Grüne Jugendspitze und ihrem neuen Projekt Zeit für was Neues und was ich davon halte. Was ich honoriere, ist Rückgrat zu haben. Wenn man versucht, auf die Grünen einzuwirken für eine sozialere Politik und merkt, wir werden da nicht gehört, wir werden da nicht berücksichtigt, wir können da nichts umsetzen, dann honoriere ich das Rückgrat zu sagen, okay, dann geben wir unsere Posten frei, ziehen uns zurück und machen was anderes. Das auf der einen Seite gesagt. Dann finde ich allerdings auf der anderen Seite haben wir ein ganz grundsätzliches Problem, dass es zu viel Spaltung in der gesellschaftlichen Linken gibt, dass die großen gemeinsamen Fragen nicht zusammengedacht werden und es deswegen, nun ja, kaum politische Wirkungsmacht gibt, ja, also 2021 gab es ja sogar mal mit SPD, Grünen und Linke die Hoffnung in Umfragen, dass die irgendwie tatsächlich eine Mehrheit im Bundestag organisieren könnten. Davon sind wir meilenweit entfernt und ich weiß nicht, ob weitere Aufspaltung trifft sowohl dann das BSW und was jetzt die Linke kannibalisiert, wie auch dann dieses Projekt, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich glaube nein. Ich verstehe aber komplett, warum Jugendverbände mit ihren Altparteien fremdeln. Also auch die Jusos mit der SPD, die ja neulich einen offenen Brief geschrieben haben und dort für humanere Asylpolitik geworben haben. Auch da verstehe ich, warum man mit der SPD fremdelt. Gerade diese Regierung, die sich von der AfD, von der CDU nach rechts treiben lässt, erhöht natürlich den Konflikt zwischen den Jugendverbänden und den Parteien. Ja, also ich verstehe es, ich honoriere das Rückgrat. Ich bin gespannt, was die machen. Ich habe ja auch hier häufig zum Beispiel Katharina Stoller oder Svenja Apphun, also die grüne Jugendspitze, kommentiert. Svenja Apphun zum Beispiel mal gegen Wolfgang Kubicki, das war sehr, sehr gut. Mit Katharina Stoller habe ich bei 13 Fragen debattiert. Also ich und mit Sarah Lee Heinrich, ihrer Vorgängerin, habe ich auch hier einiges gemacht. Das heißt, ich finde gut, was die machen. Nicht alles, aber ist ja immer so. Mit Katharina Stoller lag ich zum Beispiel bei der Vier-Tage-Woche nicht überein, aber das ist ja auch völlig okay. Deswegen, ja, so denke ich darüber, was genau im allerletzten Detail deren Motive waren und was jetzt danach folgt und was sie für Ziele haben, weiß ich nicht. Deswegen kann ich nicht abschließend beurteilen. Schauen wir mal, was wird, würde ich sagen. Wie können wir es schaffen, dass Otto Normalbürger Staatsfinanzen verstehen? Ja, ich glaube, wir brauchen einfache Erklärungen. Ich zum Beispiel liebe ja dieses Monopoly-Beispiel, ja, bei dem klar wird, die Monopoly-Spieler finanzieren nicht die Monopoly-Bank, sondern andersrum. Ich glaube auch, dass dieser YouTube-Kanal, deswegen mache ich es ja in aufklärerischer Absicht, was dazu beiträgt, wenn wir immer wieder den Finger in die Wunde legen, wenn eine Maischberger, eine Illner, ein Lanz Quatsch dazu erzählen oder Quatsch den Politikern durchgehen lassen oder da Ökonomen sitzen, die Quatsch erzählen. Und dann funktioniert es nur über Multiplikatoren, dass man auch ja in seinem Freundeskreis und so weiter drüber spricht. Und ja, ich finde jetzt zum Beispiel das Sondervermögen Bundeswehr, unabhängig davon, was man inhaltlich dazu denkt, ist ein ganz gutes Beispiel, um den Punkt zu machen, wenn Geld gebraucht wird, ist Geld da. Das kann helfen, aber trotzdem ist es so, dass ja noch immer die Hälfte, mehr als die Hälfte der Bevölkerung gegen eine Lockerung der Schuldenbremse ist oder gegen eine Reform. Und das hat auch damit zu tun, dass nun ja über Staatsfinanzen völlig falsch in der öffentlichen Debatte gesprochen wird. Das fängt schon bei der Tagesschau an, wenn sie einfach nur es für eine Nachricht hält, dass der Schuldenstand gewachsen ist oder die Neuverschuldung so und so groß war und das als was Schlechtes darstellt. Häufig in Verbindung mit, oh, das sind jetzt Rekordstände. Wenn auf der anderen Seite Medaille das halt bedeutet, okay, höhere Neuverschuldung des Staates heißt auch, der hat mehr Geld ausgegeben, mehr Geld in die Wirtschaft hineingegeben, als er über Steuern rausgezogen hat. Das ist auf private Konten geflossen, die Privatwirtschaft ist reicher geworden. So, das sind zwei komplett unterschiedliche Botschaften bei eigentlich derselben neutralen Information. Das Staatsdefizit ist so und so groß. So, und da finde ich, sollte man schon mal anfangen. Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg. Müssen wir uns noch ein bisschen den Mund fusselig reden. Nur, ich würde sagen, auch wenn es noch nicht so ist, ist kein Grund zu verzagen. Anhand welcher Daten lässt sich erkennen, dass wir gerade ein Nachfrageproblem haben? Ja, gut, wir haben weniger Exporte, China fragt weniger nach, wir haben weniger Einzelhandelsumsätze, real, also preisbereinigt, Preiskalender und saisonbereinigt. Wir haben eine schlechte Konsumstimmung von der Gesellschaft für Konsumklimaforschung. Wir haben weniger Nachfrage in Gastronomie. So, das ist ganz klar, die Leute geben ihr Geld also nicht aus. Das zeigt, wir haben ganz offensichtlich ein Nachfrageproblem. Und das kann man auch einfach verstehen, denn wenn die Reallöhne sich zwar in den letzten Quartalen ein bisschen erholt haben, aber noch immer kleiner sind als 2019, ja, dann macht es ja Sinn, die Leute haben weniger Kaufkraft, also leisten sie sich auch weniger. Sind eure Hunde adoptiert? Off-Topic, mache ich kurz. Ja, sind tatsächlich zwei Hunde aus dem Tierschutz, eine aus Griechenland und eine traurigerweise aus der Ukraine geflohen. Dann gibt es noch die Frage, was sollte man als Ökonomielaie gelesen haben? Und da habe ich mal eine lange Liste zusammengestellt. Lesetipps von Maurice, auch im Geld für die Welt Newsletter, für Freibad und Strand, für Einsteiger, für Freizeitökonomen und für absolute Finanznerds. Da ist es dann mehr wissenschaftliche Paper als wirkliche Bücher. Aber hier ist eine ganze Litanei an Büchern. Checkt das gerne aus, kann ich da nur sagen. Allerdings gibt es auch gerade zwei interessante neue Werke. Und zwar einmal Gutes Geld von Philippa Siegel-Glöckner. Das müsste ich da eigentlich noch ergänzen. Und bin ich auch noch dabei, das zu lesen. Dieses Exemplar hier. Grundlagen einer relevanten Ökonomik von Heiner Flassbeck. Dazu gibt es auch eine Leseprobe im Newsletter. Ebenso wie zu dem Buch von Philippa gibt es alles im Newsletter. Gerne mal vorbeischauen. Und dann jetzt noch die Frage, wie viele Stunden ich am Tag lese und damit zusammenhängt, wie ein normaler Arbeitstag aussieht. Schwierig zu sagen, ganz unterschiedlich. Lesen meistens morgens, so wie ist die Nachrichtenlage, was gibt's Neues, was kann ich daraus kommentieren, was ist von Gesprächswert, was muss ich mit euch teilen. Mein Montag sieht ganz anders aus als mein Mittwoch beispielsweise, weil montags habe ich das junge Naiv Witches Briefing, Mittwoch komme ich häufig dazu. Da arbeite ich dann also an dem Montag spät abends und bereite das vor. An dem Mittwoch drehe ich sehr häufig neue YouTube-Videos ab. Das ist dann ganz anders. Für den Bundestag ist es meistens so, dass ich vormittags Sachen mache. Mittags gehe ich eine große Runde mit den Hunden. Das ist das, was sich immer wieder wiederholt. Das genieße ich auch ehrlicherweise sehr, denn egal wie sehr ich mich vorher über Friedrich Merz oder Christian Lindner geärgert habe, dann ist nur grün, ein bisschen spazieren gehen und Hunde. Das ist ganz gut zum Runterkommen. Ja, sonst gehe ich ins Stadion, spiele Tennis, spiele manchmal Fußball mit meinen Kumpels, wenn es noch geht. Zocke eine Runde FIFA, das auch gerne, oder verbringe Zeit mit meiner Partnerin, um abzuschalten. Und sonst ist es immer unterschiedlich, je nachdem, was gerade ansteht. Ich hänge ja auch so ein bisschen am Nachrichtenzyklus. Wenn mal zwei gute Talkshows hintereinander sind, die kommentierenswert sind und ich versuche, da schnell zu sein, muss ich dann mal einen Tag lang eben länger und spät arbeiten. Und manchmal auch samstags und sonntags. Ja, wie viele Stunden ich lese, kann ich nicht sagen. Was ich allerdings traurig finde, ist, dass ich sehr wenig nur noch dazu komme, wirklich Bücher zu lesen. Also mir Zeit zu nehmen, längere Schinken durchzulesen. Ja, hänge viel mehr an dem Nachrichtenkonsum als an wirklichen Büchern. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich das eigentlich liebe, was länger zu lesen. Und bin gerade noch die Leseliste vor mir, die ich euch eben gezeigt habe. Tja, da dann auch gleich wieder Bock bekomme. Aber so ist es eben. Welche Tages- oder Wochenzeitung empfiehlst du, um sich über Politisches zu informieren? Also klar gibt es da überall einen ideologischen Einschlag. Ich zum Beispiel lese sehr wenig FAZ beispielsweise oder Welt oder sowas, sondern ich habe selber ein Zeit-Abo, also die Wochenzeitschrift. Das lese ich sehr gerne, auch weil ich den Stil sehr gut finde und sehr angenehm und da häufig coole Interviews sind. Ansonsten tagesaktuell Tagesschau, Spiegel, Süddeutsche, Handelsblatt sind so meine Apps, durch die ich so durchgehe. Manchmal tatsächlich auch die Bild. Ja? Nicht, weil ich die jetzt so besonders toll finde, sondern einfach auch, um da informiert zu sein, was wird da zum Thema gemacht und wie. Manchmal haben die auch exklusiv Sachen vorne ab. Das auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt so die Sachen. Manchmal noch Taz, Jacobin, Freitag, das auch. Aber so das wären jetzt so die Sachen, die ich hier in meinem Handy als Apps nah beieinander habe und dann immer wieder aufmache. Dann ein Klassiker, jemals in Erwägung gezogen, selbst in die Politik zu gehen. Ich fände es super, kommt noch als Kompliment hinten ran. Das höre ich sehr häufig. Für den Moment ist das unrealistisch und ausgeschlossen, weil ich müsste in eine Partei eintreten, mich durch die Mühlen der Partei kämpfen, um dann was zu werden, Hinterbänkler im Bundestag. Und ich glaube, da ist mein Einfluss viel geringer als das, was ich mit Geld für die Welt, bei Jung und Naiv, mit meinen ganzen Formaten an aufklärerischer Arbeit leisten kann. Deswegen, das ist im Moment mein Steckenpferd. Schließe ich es für immer aus? Gar keinen Fall, ja. Reden im Bundestag zu schwingen wäre schon cool. Ja, stimmt schon. Man hat natürlich auch noch einen kürzeren Draht in die Talkshows hinein, vor Millionen Publikum. ja, mal sehen. Für den Moment, für die nächsten Jahre aber nicht. Da geht es darum, hier aufklärerisch tätig zu sein, Geld für die Welt größer zu machen. 80.000 YouTube-Abonnenten hätte ich mir ja schon niemals erträumt. Wenn es 80.000 weitere werden, ist das für mich unvorstellbar. Und es freut mich riesig, dass ihr alle das feiert, dass ihr den Newsletter abonniert, dass ihr da mitlest, dass ihr darüber informiert bleiben wollt. Am meisten freut mich sogar das Feedback, wenn Leute sagen, eigentlich finde ich Wirtschaft nicht interessant, aber ich weiß, es ist wichtig und durch dich habe ich da Sachen verstanden und interessiere mich da jetzt selber für, studiere das sogar selber. Das ist immer das, was mich am allermeisten freut tatsächlich. Ja, deshalb Politik, jein, sagen wir mal so. Noch nicht, vielleicht irgendwann. Dann noch eine letzte persönliche Frage zum Schluss. Teilt dein soziales Umfeld deine politische Einstellung? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Natürlich gibt es viele, die die teilen. Aber am allermeisten ist verbreitet, würde ich sagen, sogar unpolitisch zu sein. Mit Hardcore-AfD-Lern ist ja völlig klar, ne? Da hätte ich es super schwer, weil da gehen ja natürlich auch mal Werte und Normen mit einher und natürlich würde ich mich mit denen nicht verstehen. Aber wenn, ich habe natürlich Leute in meinem sozialen Umfeld, die FDP wählen oder CDU wählen beispielsweise und damit habe ich überhaupt kein Problem. Auch mit, habe ich volles Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ey, dieses ganze Polittheater, puh, das schaffe ich nicht noch in meinen Alltag zu integrieren, das interessiere ich mich nicht für, das ist sehr weit weg. Also unpolitisch sind, das ist für mich völlig d'accord, habe ich 0,0 ein Thema mit und ich bin sogar froh manchmal, weil ich ja schon beruflich den ganzen Tag mit Politik und Wirtschaft zu tun habe, wenn auch einfach andere Themen mal wichtiger sind und Politik und Wirtschaft außen vor ist. Von daher, ich habe da eine sehr entspannte Einstellung dazu. Ich bin sehr unpolitisch auch aufgewachsen selber. Vielleicht kommt es auch daher, wenn ich hochpolitisch aufgewachsen worden wäre, würde ich vielleicht anders denken. Aber bei mir kam das politische Interesse ja auch erst später mit, was war ich, 20 oder was? Und deshalb kann ich es niemand anderem verdenken und ist mein vor allem alter Freundeskreis ja auch davon geprägt, nicht hochpolitisch zu sein. Und das ist auch komplett fein so. Ja, und damit machen wir einen Schlussstrich drunter. Vielen Dank für eure vielen interessanten Fragen. Wessen Frage nicht beantwortet wurde. Wir machen ja immer wieder Q&As, der kommt sicherlich dann dran. Wer ein paar mehr Einblicke in meinen Alltag und ganz schnell und ganz kurzfristig immer informiert sein will, gerne mein Instagram-Profil auschecken. Ansonsten riesiges Dankeschön nochmal für 80.000 YouTube-Abonnenten. Das freut und ehrt mich. Auf 80.000 weitere. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr es unterstützt und ich freue mich, wenn ihr es weiterempfehlt und weiter teilt. Jetzt kennt ihr ja den Dreiklang. Like da lassen, Abo da lassen und Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Leicht zu merken. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Grüßt mir Bäcker Lutze lieb. Ciao, ciao.